Wofür steht das E im Sampler?
Für Erregungsrückbildungsstörung.
Herzlich willkommen zu Folge 80 zu Fast Track, der Notfall-Podcast. Oder Andi, wolltest du irgendwie wieder anders anfangen, weil du ja letzter Zeit irgendwie ständig einen neuen Anfang oder neue...
Ja, wir müssen ja, Geflogenheiten hier
einführen. Wir müssen ein bisschen kreativ bleiben, oder?
Ja, so spontan. Der weihnachtlichste Notfall-Podcast Deutschlands im Moment?
Oh, bitte nicht. Also, ich bin ja auch jetzt nicht unbedingt so der Riesenfan der Weihnachtszeit und so, aber...
Naja, weihnachtliches haben wir nicht wirklich. Ich würde sagen, wir sind nicht der beste Notfall-Podcast, aber wir sind wahrscheinlich der chaotischste.
Das würde ich jetzt mal nicht widersprechen. Auf alle Fälle, Folge 80 ist ja auch wieder ein kleines Jubiläum. Tada! Aber wir feiern erst wieder die 100.
Ja, ist ja nicht mehr so lang. Würde ich auch sagen. Wir warten auf die 100.
Nichtsdestotrotz haben wir zwei Themen heute sogar. Also quasi zum Jubiläum machen wir es dann mit zwei Themen. Das Jubiläum, das nicht gefeiert wird, es wird schon wieder chaotisch.
Du widersprichst ja.
Du hast ein... genau. Das ist auch eine Kunst, sich in einem Satz direkt zu widersprechen. Aber du hast ein Interview zur Sepsis, zu den neuen Sepsis-Guidelines geführt.
Ja, genau. Ich habe mit Michael gesprochen über die Sepsis-Guidelines. Was hat sich geändert?
Coole Sache. Hört es euch auf alle Fälle an. Das kommt als erstes. Und im Anschluss bringen wir dann noch einen Beitrag mit Christoph Hüser, der auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast war, zur neuen Homepage Toxinfo. Also es geht noch ein bisschen was um Intoxikation.
Ja, also im Prinzip der Tox-Doc über Toxinfo.
Das ist eine toxische Mischung, würde ich sagen.
Ja, was haben wir noch lange
labern? Es ist wieder, ja, es ist, naja, stopp, es ist, ein paar Sachen gibt es schon noch. Also es ist die letzte Folge des Jahres.
Ah, also keine Weihnachtsstimmung, aber dann so ein bisschen sentimental dann schon.
Ja, genau, so ein sentimentaler Jahresrückblick. Was gab es im Jahr? War gar nicht so viel eigentlich. Es ging verdammt schnell wieder vorbei.
Na, ich glaube, ich finde, mit den Folgen haben wir es eigentlich ganz gut hinbekommen, fast monatlich. Und TNCC ist sicher ein Highlight, dass es jetzt nach langer Zeit und viel Werbung von uns jetzt doch mal wirklich weitergeht.
Genau, dann haben wir eine Spotify-Song-Playlist zu jeder Folge gibt es einen ausgewählten Song. Die könnt ihr einfach mal rausfinden, ob ihr die Zusammenhänge checkt und findet. Einen Link dazu findet ihr auf der Homepage.
Ja, ich muss jetzt so sagen, dass Sebastian hat die Liste gemacht und sie ist überwiegend sehr gut, muss ich sagen.
Sie ist grandios.
So mit allem, wenn ich nicht ganz einverstanden habe. Man kann schon mal reinhören.
Sie ist absolut grandios. Und wenn wir schon mal bei Links sind, wir haben jetzt auch vom Fast Track Podcast, findet ihr ebenfalls den Link auf der Homepage, einen eigenen LinkedIn-Link-Kanal, nee, was? Wie heißt es denn da? Ja, so eine Seite halt, Firmenseite. Ist das richtig? Wie heißt das auf LinkedIn?
LinkedIn-Profil einfach, oder? Ein Fast-Track-Profil.
Schaut es euch einfach an und nennt es, wie ihr möchtet. Und ich glaube, jetzt werden wir langsam wirklich lang mit dem Gelaber, deshalb schlage ich vor, legen wir mit dem Sepsis-Interview los, oder?
Lass die Interviews beginnen, ja.
Viel Spaß.
Hallo Michael, du arbeitest bei uns in Baden als Oberarzt auf Notfall. Aber magst du vielleicht dich selbst mal kurz vorstellen?
Ja, das mache ich gern. Genau, mein Name ist Michael. Ich arbeite seit 2022 hier auf dem interdisziplinären Notfall vom KSB, erst als Assistent und mittlerweile als Oberarzt. Und ja, es soll ja heute um die Sepsis gehen. Ich habe bei unseren hausinternen Fortbildungstagen auch einen Vortrag für die Assistenten zum Thema Sepsis. Und ich finde das ein spannendes und leider viel zu wenig beachtetes Thema. Und ja, freue mich deswegen, über die Einladung und aufs Gespräch.
Wir freuen uns auch sehr. Vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fast Track. Es gibt ja neue S3-Leitlinien zur Sepsis, deswegen treffen wir uns ja. Oder deswegen habe ich dich angesprochen. Was genau ist denn eigentlich eine S3-Leitlinie? Woher kommt das?
Ja, also jetzt spezifisch auf die S3-Leitlinie zum Thema Sepsis gibt es ein internationales Konsortium von verschiedenen Fachgesellschaften der Intensivmedizin, die sogenannte Surviving Sepsis Campaign. Und die geben alle paar Jahre auf Basis der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse Empfehlungen raus. Und darauf gründet sich auch die aktuelle Leitlinie. Das heißt also, die Deutsche Sepsisgesellschaft nennt sie sich, bringt dann eine eigene Leitlinie raus und passt dort ihre Empfehlungen für Deutschland an. Aber ich denke, das sind Empfehlungen, die eigentlich auf den ganzen deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz übertragbar sind.
Also eigentlich so der Standard für uns, oder?
Genau, ja. Also 2019 wurde die erste S3-Leitlinie zu dem Thema rausgegeben. Vorher waren das noch S2-Leitlinien. Und jetzt die Leitlinie von 2019 wurde im Juli diesen Jahres geupdatet und mit Empfehlungen ergänzt, beziehungsweise manche Sachen wurden auch gestrichen. Ja, so dass die aktuelle S3-Leitlinie 88 evidenzbasierte Empfehlungen enthält, die wirklich auch für unsere klinische Praxis relevant sind. 2018 waren das noch 110 Empfehlungen. Also ja, sind da ein paar Empfehlungen rausgeflogen. Das heißt, die Literatur und die Richtlinien wurden etwas strenger bewertet. Genau. Und wie du schon angesprochen hast, die S3-Leitlinie gilt eigentlich so als der Goldstandard. Die S3-Leitlinie gilt eigentlich als der Goldstandard, sowohl was die Evidenz, also die Literaturrecherche anbelangt, als auch das Konsensverfahren, das die Experten dort zu den einzelnen Themen durchlaufen und ja, hat höchste methodische Qualität eigentlich.
Mhm. Ich glaube, 88 Thesen können wir jetzt nicht durchgehen. Das wird ein bisschen Podcast sprengen. Aber ich glaube, ich würde gerne mit dir mal so über die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Neuerungen sprechen. Unter anderem empfiehlt die Sepsis-Guideline ja auch ein Sepsis-Screening. Wie ist das da? Wird da immer noch Q-Sofa empfohlen oder gibt es da irgendwelche Änderungen? Was hältst du davon?
Ich kann sonst gerade die aktuelle Empfehlung aus dem Teil zum Screening einmal vorlesen. Da steht, wir empfehlen bei Patienten außerhalb der Intensivstation, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, regelmäßig ein geeignetes Screening-Instrument anzuwenden, um eine Sepsis frühzeitig zu erkennen. Das ist eine neue zusätzliche Leitlinienempfehlung, wo man sagen muss, früher stand noch der Quicksofa im Zentrum. Der wurde 2018 noch empfohlen, dass man den regelmäßig bestimmt. Und ja, der fiel jetzt raus.
Okay, also heißt es einfach ein Screening-Instrument.
Genau. Die Leitlinie legt sich da jetzt aktuell nicht mehr fest. Vielleicht kann ich da, weil ich denke, das Thema ist für den Notfall zentral, ein bisschen ausholen. Nochmal kurz auf den Q-Sofa eingehen. Also die aktuelle Sepsis-Definition von 2016 definiert die Sepsis als lebensbedrohliche Organdysfunktion, die durch eine fehlregulierte Immunantwort verursacht wird, und zwar aufgrund einer Infektion. Jetzt wird diese Organdysfunktion durch den SOFA-Score, das bedeutet Sequential Organ Failure Assessment. Das heißt, es werden 6 Organsysteme nach 4 Schweregraden beurteilt. Und wenn dieser SOFA sich um 2 oder mehr Punkte verändert in Anwesenheit einer Infektion, spricht man von einer Sepsis. Mhm. Jetzt sind diese SOFA-Kriterien relativ aufwendig zu ermitteln und eher in der klinischen Routine von einer Intensivstation beheimatet. Für uns Bedside im Notfall nicht wirklich praktikabel. Zumal wir häufig auch keine Vorwerte kennen, um dieses Delta, wie sich was verändert hat, zum Beispiel Thrombozyten oder Nierenfunktion, zu vergleichen. Deswegen hat die Surviving Sepsis Campaign von 2016 dann den Q-Sofa entwickelt, also QIC, die Kurzversion. Das sind drei Kriterien, die dort eingehen. Der veränderte mentale Status, der Blutdruck mit einer Definition systolisch kleiner gleich 100 mm Hg und einer Atemfrequenz von größer gleich 22 pro Minute. Wenn jetzt zwei dieser Kriterien vorliegen, dann wäre der Q-Sofa positiv. Einfach anzuwenden, man braucht kein Labor. Insofern eigentlich nicht schlecht. Jetzt hat sich aber in verschiedenen Untersuchungen zu diesen Scores herausgestellt, dass sich der Q-Sofa als Screening-Tool eigentlich nicht eignet. Das hat den Grund, dass der Q-Sofa eine sehr schlechte Sensitivität hat. Das heißt, wir verpassen Patienten. Er hat zwar eine ganz gute Spezifität.
Also ich finde den Q-Sofa gar nicht so schlecht, weil ich meine, ich brauche keine Werte, ich brauche einen Blutdruck, und Atemfrequenz kann ich ausmessen, Vigilanz nicht ganz immer ganz einfach zu schätzen, aber ich kann es relativ schnell einschätzen, ohne große Diagnostik, oder?
Ja. Aber der Q-Sofa ist nur einer von vielen Scores, die es gibt. Also es gibt den Q-Sofa noch Muse, die SIRS-Kriterien, die vielleicht auch einige noch kennen. Und zu diesen Scores gibt es diverse Untersuchungen, wobei man sagen muss, dass sich in den Untersuchungen häufig unterschiedliche Ergebnisse zeigen, welcher der Scores jetzt am besten geeignet wäre. Wo sich aber praktisch alle einig sind, ist, dass der Q-Sofa als Screening-Tool eigentlich ungeeignet ist. Vielleicht möchte ich da ganz kurz auf eine Publikation verweisen von der Charité aus Berlin, Screening auf Sepsis in der Notfallstation von Wolfgang Bauer. Der hat versucht, Patienten mit der Sepsis früh zu identifizieren, weil wir die ja früh einer adäquaten Therapie zuführen wollen, weil das sich positiv auf ihr Überleben auswirkt. Und er hat herausgefunden in seiner Untersuchung, dass ein Q-Sofa eine Sensitivität von 57% hat, bei aber einer Spezifität immerhin von 82%. Jetzt, was muss man sich darunter vorstellen? Sensitivität von 57% heißt, dass von 100 Patienten, die eine Sepsis haben, 43 verpasst werden. Das heißt, ich übersehe fast die Hälfte der Patienten und das ist als Screening-Tool einfach nicht geeignet. Wenn man das jetzt mit dem NEWS, mit dem National Early Warning Score vergleicht, dann erkennt man 96 Patienten von den 100. Natürlich auch wieder auf Kosten der Spezifität. Das heißt, ich habe dort ein paar in meiner Kohorte drin, die haben vielleicht gar keine Sepsis. Aber wenn wir von Screening sprechen, dann wollen wir lieber jemanden mehr mit einschließen, als dass wir Leute verpassen.
Ja.
Und das ist der Grund, warum das jetzt mit dieser klaren Empfehlung eigentlich rausgefallen ist. Weil ein negativer Q-Sofa-Score schließt eine Sepsis nicht aus. Ja, insgesamt unterscheiden sich die aktuellen Screening-Tools, wie gesagt, durch unterschiedliche Sensitivität und Spezifität. Und es gibt aktuell keine wirklich ausreichende Evidenz, dass ein Screening-Tool besonders empfehlen würde.
Okay, ja. Also auch das NEWS ist nicht ohne Einschränkungen zu empfehlen dann.
Ja, die sind sicher einfach aufwendiger. Wenn man jetzt pro Patient 3 Minuten mehr investieren muss und man sieht Patientenzahl X, dann kann sich das relativ schnell aufsummieren. Ja. Wobei man sagen muss, dass natürlich viele Notfallstationen mittlerweile auch digital dokumentieren und dementsprechend auch es vielleicht bald Tools geben wird und sicherlich an vielen Orten auch schon gibt, die einem dann automatisch die entsprechenden Scorewerte ausrechnen. Aber beim NEWS und beim NEWS 2 braucht es zusätzlich noch die Sättigung und den Sauerstoff, der gegeben wird.
Ja, wäre jetzt auch nicht so kompliziert, oder? Zusätzlich.
Das stimmt.
Eine andere viel diskutierte Frage in der Praxis ist ja immer die Abnahme der Blutkulturen. Wann, wie viel Wie schnell muss ich sie abnehmen? Darf ich sie aus einer Punktionsstelle abnehmen oder nicht? Hat sich da irgendwas verändert in der neuen Guideline?
Ja, da hat sich durchaus was verändert. Ich lese einfach nochmal den Text vor in dem Kapitel Infektion und antimikrobielle Therapie. Steht, wir empfehlen bei Patienten mit Sepsis oder septischem Schock vor Beginn der Antibiotikatherapie mindestens 2 Blutkultursets zu entnehmen. Dies gilt auch für Patienten, die bereits eine antibiotische Vorbehandlung erhalten haben. Wir empfehlen die Gewinnung von weiteren Probematerialien von möglichen Infektionsfozi, wie zum Beispiel Abstrich, Punktat, Biopsie etc. Diese darf zu keiner wesentlichen zeitlichen Verzögerung der antiinfektiven Therapie führen. Wenn man jetzt da im Begleittext nochmal nachliest, da steht, 2 Blutkultursets sind gut, 3 wären besser. Mhm. Dabei geht es ganz einfach ums Blutvolumen, das abgenommen wird. Je mehr Blut, desto mehr Erreger weisen wir nach. Also bei einer Sepsis gibt es so zwischen 1 und 10 Erreger, manchmal bis 100 pro Milliliter Blut. Das heißt also 40 bis 60 Milliliter Blut, also 2 bis 3 Sets, haben schon eine gute Aussagekraft beim Erregernachweis. Ja. Und ein Set bedeutet immer eine aerobe und eine anaerobe Flasche. Jetzt neu in der aktuellen Leitlinie steht, dass eine Punktionsstelle reicht. Mhm. Wenn möglich, soll man sogar erst ein Blutröhrchen abnehmen und dann die Blutkultur. Ja. Und beide diese Maßnahmen senken die Kontaminationsrate mit Hautflora.
Das ist natürlich für uns Notfallpflegenden hervorragend. Nur noch einmal stechen.
Ja, das wird eure Effizienz noch mehr erhöhen.
Ja, wobei man ja inoffiziell das ja schon häufig so genommen hat, wenn die Infektiologie nicht so ganz einverstanden war.
Ja.
Aber jetzt steht es in der Guideline, bin ich froh. Kannst du so als kurze Repetition noch was dazu sagen, zum Unterschied zwischen Sepsis und septischem Schock?
Ja, gern. Also der septische Schock wird gemäß der Sepsis-3-Definition beschrieben als eine persistierende, also anhaltende Hypotonie trotz adäquater Volumengabe, die dann in der Folge einen Einsatz von Vasopressoren notwendig macht, damit ein MAP, ein mittlerer arterieller Blutdruck von 65 oder mehr aufrechterhalten werden kann. Und gleichzeitig muss der Serumlaktatspiegel über 2 liegen, obwohl man eben das Volumen bereits verabreicht hat. Außerdem müssen andere Ursachen für den Schock oder für die Hypovolemie ausgeschlossen werden.
Ja.
Genau, das wäre die Definition vom septischen Schock.
Was ein ganz bekannter Ausdruck ist in Bezug auf Sepsis, was man seinen Studierenden ja immer wieder einhämmern, ist die Golden Hour. Was ist da der Unterschied, Golden Hour, One Hour Bundle, ob der Patient jetzt eine Sepsis hat oder einen septischen Schock?
Also prinzipiell beschreibt die Golden Hour Maßnahmen, die man innerhalb der ersten Stunde durchführen sollte, die signifikant die Mortalität senken. Und man sollte innerhalb dieser ersten Stunde ein Bündel an Maßnahmen vornehmen oder vorgenommen haben. Deswegen wird es auch das One-Hour-Bundle genannt und die Maßnahmen in der englischsprachigen Literatur auch die Sepsis 6. Das sind Gabe von Sauerstoff, die Abnahme von Blutkulturen, über die wir uns gerade schon unterhalten haben, oder Sampling anderer Proben. Dann die Gabe von IV-Flüssigkeit, von balancierten Lösungen, serielle Laktatmessungen und eine Monitorisierung der Urinproduktion, damit man die Flüssigkeitstherapie dann im Verlauf auch dementsprechend anpassen kann. Und eben die Gabe von IV-Antibiotika. Und da gibt's jetzt auch im Leitlinientext Empfehlungen zur Unterscheidung von der Sepsis und vom septischen Schock. Vielleicht kann ich das nochmal ganz kurz aus dem Originaltext vorlesen.
Okay.
Und zwar steht da, zum Beginn der antimikrobiellen Therapie wird mit starkem Empfehlungsgrad empfohlen, dass bei Patienten mit Sepsis die Verabreichung von intravenösen Antiinfektiva so schnell wie möglich bei Patienten mit einem septischen Schock idealerweise innerhalb einer Stunde erfolgt. Und weiter schlagen sie vor, dass bei einem Verdacht auf eine Sepsis ohne Schocksymptomatik zunächst eine zeitnahe weitere Diagnostik durchgeführt wird. Und falls sich der Verdacht auf eine zugrunde liegende Infektion weiter bestätigt, soll die Verabreichung der antiinfektiven Therapie innerhalb von 3 Stunden erfolgen. Das heißt, wir haben dort 2 unterschiedliche Zeitfenster. Für den septischen Schock 1 Stunde und für die Sepsis ohne Schockzeichen 3 Stunden.
Okay, aber die Maßnahmen sind prinzipiell ja eigentlich die gleichen, oder? Ich habe einfach mehr Zeit.
Genau, die Maßnahmen sind die gleichen und das soll jetzt auch nicht heißen, dass man bei der Sepsis 3 Stunden wartet, sondern man gibt in beiden Fällen so früh wie möglich die Antibiotika. Allerdings ist die Dringlichkeit nicht ganz so hoch. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also es kann auch potenzielle Schäden durch die Antibiotika entstehen, also zum Beispiel allergische oder Überempfindlichkeitsreaktionen. Es gibt nephrotoxische Antibiotika, Thrombozytopenie kann auftreten. Es gibt ein gewisses Risiko für Clostridieninfektionen, Clostridium difficile und natürlich auch die Entstehung antimikrobieller Resistenzen. Und außerdem muss man sagen, dass bei der Sepsis ohne Schock die Studien vor allem Beobachtungsstudien sind. Das heißt, die haben ein gewisses Risiko für Verzerrung. Und wenn man jetzt postuliert, früher ist immer besser, dann wird das bedeuten, es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen Zeitpunkt der Gabe und Mortalitätszunahme. Ja. Und wahrscheinlich ist es eher so, dass innerhalb der ersten 3 Stunden bei der Sepsis ohne Schock sich an der Mortalität noch nicht so viel ändert, wenn man jetzt Antibiotika früher gibt, sondern erst, dass nach 3 Stunden die Mortalität dann signifikant ansteigt. Deswegen hat man dort ein größeres Zeitfenster und das soll natürlich auch Fehldiagnosen vermeiden, dass man den Blick noch offen hält für andere Differentialdiagnosen, Sepsis, Mimics.
Wobei man wahrscheinlich auch gut überwachen muss, oder? Weil sich die Sepsis ja auch in den septischen Schock entwickeln kann.
Absolut, ja, genau. Also deswegen sind die seriellen Laktatmessungen und auch die Flüssigkeitstherapie und natürlich eine kontinuierliche klinische Reevaluation vom Patient ganz entscheidend. Und da sind wir auch ganz maßgeblich auf eure Mitarbeit angewiesen. Ihr seid einfach viel näher und häufiger am Bett und wir sind da immer dankbar um Rückmeldung.
Ja, ich glaube, wir sind da sehr gedrillt auf das.
Okay.
Du hast jetzt eben noch die Urinmenge für das Volumenmanagement angesprochen. Wie sieht das Volumenmanagement denn aus in der Sepsis? Ist ja nicht so, dass viel immer viel hilft, oder?
Nee, und da sind die Leitlinien auch relativ klar. Da hat man in den ersten 3 Stunden einen Richtwert von 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, den man an IV-kristalloider Lösung geben sollte. Also auch das eine Änderung des Empfehlungsgrades in der aktuellen Leitlinie. Ja, mit diesen 30 Milliliter innerhalb der ersten 3 Stunden hat sich auch gezeigt, das steht im Begleittext, dass bei Komorbiditäten zum Beispiel wie chronischer Herz- oder Niereninsuffizienz diese Flüssigkeitsgabe nicht zu mehr Komplikationen führt.
Okay.
Und es gibt offenbar Studien, die aber zeigen, dass in den Notaufnahmen das häufig nur unzureichend gemacht wird, die Flüssigkeitstherapie in den ersten 3 Stunden. Also das sollte doch im Hinterkopf
Das ist ja doch auch recht viel, oder? 30 Milliliter pro Kilogramm.
Ja, sind über 2 Liter bei einem 70 Kilo schweren Patient. Ja. Klar, die Flüssigkeitsgabe muss immer gegen das Risiko einer Flüssigkeitsüberladung abgewogen werden. Aber die ersten 3 Stunden scheinen da relativ sicher zu sein. Das Problem, wenn man das so fortführt, wenn man Flüssigkeitstherapie zu liberal oder zu aggressiv macht, kann das im Verlauf dann zu einer verlängerten Beatmungszeit oder sogar zu einer erhöhten Sterblichkeit führen.
Das ist jetzt ein hervorragender Übergang. Ja. Von Volumenmanagement zur Beatmung will ich da gerade einhaken. Gibt es in Bezug auf nicht-invasive Beatmung oder High-Flow irgendwelche Änderungen?
Ja, da gibt es eine Änderung beziehungsweise eine Empfehlung, die von der S3-Leitlinie Beatmung übernommen wurde. Da steht jetzt drin, dass sie vorschlagen, bei Patienten mit Sepsis oder septischem Schock und milder bis moderater akuter hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz primär eine nicht-invasive Atemunterstützung, NIF, CPAP oder Highflow anzuwenden. Also da sind sie klar auch im Begleittext, CPAP-Therapie, B-Level-Therapie und Highflow reduzieren die Mortalität und auch das Risiko für eine invasive Beatmung im Verlauf.
Das heißt, eher niederschwellig dann beginnen.
Genau, ja. Ja.
Gut. Gibt es sonst noch Änderungen in der Leitlinie, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die so den Notfall oder eine Notaufnahme betreffen?
Ja, also eine Sache, die steht jetzt neu in der Leitlinie, die haben wir aber schon im Rahmen dieses Golden Hour Bundles erwähnt. Und zwar steht jetzt in der aktuellen Leitlinie, dass der Laktatwert als unterstützende Maßnahme zur Evaluation von der Gewebeperfusion herangezogen werden soll. Aber eben, das machen wir sowieso im Rahmen von den Sepsis 6. Ja. Und auch eine andere Sache, die eigentlich schon gängige Praxis war, dass man Vasopressoren auch peripher-venös applizieren soll. Mit dem Zielmap von größer gleich 65 mm Hg und eben nicht warten soll, bis man ZVK hat.
Oder ist es ja eigentlich, also zumindest bei uns ist es ja schon gängige Praxis.
Ja, genau. Ja, jetzt haben wir da auch das Okay von der Leitlinie.
Gut, Michi, könntest du zum Schluss vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was für dich so die wichtigsten Änderungen sind?
Ja, gern. Also wir haben angefangen zum Thema Früherkennung und Screening. Also der Q-Sofa wird nicht mehr, zumindest nicht alleinig empfohlen, sondern stattdessen eine Kombination, zum Beispiel mit CIRS, oder zum Beispiel NEWS oder MUSE. Dann haben wir über die Diagnostik gesprochen. Also der Laktatwert wird empfohlen als unterstützende Maßnahme zur Beurteilung der Gewebeperfusion. Dann haben wir über die Therapieeinleitung gesprochen, dass wir bei der Sepsis 3 Stunden Zeit haben und beim septischen Schock 1 Stunde zur Gabe der Antibiotika. Ansonsten sind die Erstmaßnahmen die gleichen. Und bei der Volumentherapie, dass man sich wirklich an den 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Kristalloiden innerhalb der ersten 3 Stunden orientiert. Ja, und dann vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss möchte ich da nochmal die Sensibilität für die Sepsis etwas erhöhen, weil nach wie vor die Mortalität der Sepsis doch die der anderen Blockbuster wie zum Beispiel Stroke oder Myokardinfarkt deutlich übersteigt, wobei diese 3 Krankheitsbilder eigentlich eine ähnliche Inzidenz bei uns auf den Notfallstationen haben. Da kann ich auch eine aktuelle Publikation von der Charité sehr empfehlen, von Piedmont et al. Vom August 2024, wo man gesehen hat, dass die Sepsis eine fast 3-mal so hohe Mortalität hat wie die anderen beiden Krankheitsbilder. Und die Surviving Sepsis Campaign, die schreibt immer Think Sepsis, also einfach dran denken und lieber suchen und ausschließen, als es verpassen.
Also früh dran denken, auch bei allgemeiner AZ-Reduktion, so Sachen.
Genau.
Immer an die Sepsis denken als Möglichkeit.
Genau. Oder wenn die Ehefrau vom 75-jährigen Patient sagt, irgendwie kommt er mir komisch vor
und
er
hat
vielleicht subfibrille Temperaturen, dann müssen die Alarmglocken dann schon läuten.
Okay. Michael, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Super, Andi, vielen Dank, dass ihr das Interview geführt habt. Ich fand's hochspannend und schlag vor, wir machen direkt weiter, oder was meinst du?
Ja, würde ich auch sagen. Gehen wir da direkt zum nächsten, zur Tox-Info. Viel Spaß beim Hören.
So, ich begrüße ganz herzlich Christoph Hüser. Christoph, du warst in den Folgen, ich habe eben extra nachgeschaut, 31, 34 und 38 bei uns zu Gast. Also ist schon eine Weile her. Deshalb wird es allerhöchste Zeit, dass wir unbedingt nochmal über Intoxikationen sprechen, würde ich sagen. Aber heute nur ein ganz kleiner Anriss, sage ich mal, dass in diesem Bereich was Neues gibt. Aber vielleicht kannst du ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen. Es soll ja vereinzelt Leute geben, die die Folgen damals nicht gehört haben.
Ja, also ich bin Notfallmediziner, gelernter Nephrologe und habe das Herz an die Toxikologie verloren. Und der eine oder andere kennt vielleicht auch den Blog ToxDocs. Und genau, das mehr gibt es eigentlich nicht zu mir zu sagen.
Das ist ja schon mal einiges. Ich möchte vielleicht noch kurz anmerken, wir haben damals noch eine Rückmeldung bekommen, eine schriftliche, ich glaube über Spotify oder so war es, die sagte, Christoph hat so eine schöne Stimme, ich könnte ihm stundenlang zuhören. Also, jetzt habt ihr nochmal die Gelegenheit dazu. Was gibt's denn Neues im Bereich der Intoxikationen? Und zwar kennen wir ja alle so ein bisschen das Problem, wenn jetzt PatientInnen kommen mit einer Intoxikation, dass wir oft nicht wissen, was es ist, beziehungsweise wenn wir wissen, was es ist, was man jetzt genau tun muss. Und da gibt es jetzt eine Ergänzung oder Hilfe zur Giftnotrufzentrale, und da kannst du uns jetzt aber sicherlich ein bisschen mehr zu sagen.
Genau, also das Problem ist ja, dass es eigentlich verlässliche Informationen zu Vergiftungen online nur sehr schwer zu finden gibt, vor allen Dingen auch schon nicht deutschsprachig. Und dass wir aber als in der Notfallmedizin tätiges Fachpersonal, also Rettungsdienst, Notaufnahmepersonal, aber auch Intensivmedizin, ja super viel mit Vergiftungen zu tun haben und eigentlich gar nicht so richtig gut dafür ausgebildet sind, jetzt auf die einzelne spezifische Vergiftung und auch die verschiedenen Vergiftungen so häufig sind, dass man jetzt auch zur einzelnen Vergiftung gar nicht so richtig das Wissen behält, zumindest meistens. Und daher wäre es doch schön, wenn es eine verlässliche Informationsplattform über Vergiftungen gäbe. Und da hatten wir jetzt die Idee, dass wir dann ToxDocs etwas professionalisieren und eine Informationsplattform zu Vergiftungen als digitales Lehrbuch gründen, nämlich die Seite ToxInfo oder toxinfo.de.
Ich hatte auch schon das große Vergnügen, die Beta-Version zu testen, und ich war hellauf begeistert, muss ich sagen. Also schön übersichtlich gestaltet und alle Informationen auf einen Blick. Aber vielleicht kannst du uns noch kurz so verraten, was finde ich dann genau auf der Seite? Wenn du magst, können wir es auch an einem Beispiel machen. Ich weiß nicht, ob was einfacher ist.
Ich würde es einfach vielleicht allgemein sagen und dann ein Beispiel dazu.
Alles klar.
Ja. Also auf der Seite findet man im Moment im Beta-Test erstmal begrenzte Informationen, also zu gewissen Substanzen wie Antidepressiva, eine ganze Menge an Antidepressiva, Antipsychotika, Antihistaminika der ersten Generation, also sowas wie Homex zum Beispiel, und frei verkäufliche Schmerzmittel, also Ibuprofen, Paracetamol, aber auch, was nicht frei verkäuflich ist, aber auch häufig eben genommen wird, Metamizol und andere frei verkäufliche Schmerzmittel. Das ist so erstmal eine kleine Startbasis für den Beta-Test. Das heißt, zu ganz vielen anderen Giften gibt es noch gar keine Informationen, die werden wir jetzt Schritt für Schritt nachliefern. Und zu den verschiedenen Substanzen gibt es dann immer eine Überblickkarte auf einen Blick, wo die wichtigsten Informationen zusammengefasst sind. Und danach folgen dann Details zu toxischer Dosis, klinischem Verlauf, Management, Disposition und so weiteren Aspekten. Und das Ganze ist wissenschaftlich fundiert, also auf Basis der aktuellen Fachliteratur, die dann auch zitiert wird. Und die Idee ist, dass man so eben, Entschuldigung?
Also nicht nur zitiert, sondern ihr habt es ja dann auch verlinkt. Also wenn ich möchte, kann ich ja dann direkt in die Studie gehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Genau, richtig. Also die aktuelle Fachliteratur, die ist zitiert und verlinkt, genau. Und was wir auch haben, sind halt Informationen über verschiedene Toxidrome und auch für die Maßnahmen im Detail. Die kann man sich dann auch angucken. Was aber wichtig ist, ist, dass das heißt eine Informationsplattform, also das ist quasi wie ein digitales Lehrbuch. Das kann jetzt keinen Giftnotruf ersetzen und auch nicht die Beratung im Einzelfall. Es ist keine Beratung für einen Einzelfall, sondern halt eine allgemeine Informationsplattform, die aber, glaube ich, schon hilfreich ist, weil man dann einfach mal so ein bisschen zu den verschiedenen Vergiftungen auch mal lesen kann. Was passiert da eigentlich? Worauf muss ich achten? Ab wann wird es gefährlich?
Also empfiehlst du nach wie vor, trotz allem dann den Giftnotruf zu tätigen, also dass man in der Giftnotrufzentrale anruft und sich vergewissert?
Genau, also immer wenn es um einen konkreten Vergiftungsfall geht, dann muss man sich halt abwägen, wenn ich noch weitere Informationen brauche, um das behandeln zu können oder eine konkrete Beratung, dann sollte ich auf jeden Fall einen Giftnotruf anrufen, ja. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass so eine digitale Lehrplattform immer ganz gut ist, um zum Beispiel eine einzelne Substanz, so ein paar Background-Infos zu geben. Aber es gibt ja mal Patienten, die eben ein bisschen Risikogruppen sind oder auch Situationen, die speziell sind. Und das ist tatsächlich auch relativ häufig, dass es eine Mischintoxikation gibt. Und bei Mischintoxikationen, da verschieben sich dann eben die Grenzwerte und die kann man dann eben nicht mehr so mal eben einfach denken. Die kann man dann nicht mehr mal so eben einfach nachlesen. Das muss man dann einfach auch im konkreten Fall dann eben besprechen. Und dafür ist auf jeden Fall ein Giftnotruf immer noch nötig.
Bevor wir auf ein konkretes Beispiel kommen, noch ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich sehr, sehr hilfreich fand, ist, dass es auch direkte Verlinkungen, wenn es jetzt zum Beispiel um Dosierungen oder sowas ging, zum Notfallguru gibt. Also es sind quasi eure beiden Plattformen miteinander verbunden, sodass man gegenseitig davon profitieren kann und dann direkten Zugang zu noch mehr Wissen hat.
Genau, das haben wir extra für die allgemeinen Maßnahmen so gemacht, weil wir gesagt haben, dass es eben manche Leute brauchen die Informationen, manche brauchen die nicht. Und wir wollten jetzt nicht immer da reinschreiben, wie behandle ich einen Krampfanfall, wie ziehe ich Noradrenalin auf und so weiter, weil manche das eben können und sofort wissen und andere das eher nochmal nachgucken müssen. Und da dürften wir den genialen Notfallguru einmal nutzen, denn das Schöne ist, dass wir ein Schwesterprojekt sind, auch von der Björn-Steiger-Stiftung unterstützt werden mit dem ganzen Projektaufbau und die das eben aktiv auch mit uns gestaltet und wir deshalb netterweise auch viele Sachen von Notfallguru mit nutzen und auch eben drauf verlinken dürfen.
Das heißt aber auch, dass Tox-Info permanent aktualisiert wird. Also wenn neue Studien rauskommen, ist das Ziel, dass die neuen Studien dann auch entsprechend, wenn alles steht, also auf Tox-Info abrufbar ist und gegebenenfalls dann auch Behandlungsschemata etc. angepasst werden.
Ganz genau. Die Idee ist, dass das immer aktuell bleibt, zumindest so, dass es eben im Rahmen ist. Gott sei Dank ist es ja in der Toxikologie so, dass sich meistens nicht ganz viele große Dinge auf einmal ändern, aber immer wieder ändern sich doch eben mal Informationen und das soll auch aktuell bleiben. Und das Gute ist auch, dass es ja eine Community gibt, also jeder Nutzer und jede Nutzerin kann auch, wenn eben neue Sachen ihm auffallen oder auch vielleicht Tippfehler oder andere Fehler oder Unklarheiten, uns immer gerne eine E-Mail schicken, da freuen wir uns, denn dann können wir das direkt anpassen.
Dann lass uns doch mal zu einem Beispiel kommen, wie ich das Ganze nutzen kann. Hast du einen Substanzvorschlag, mit dem wir das am besten machen können?
Also ich finde ja mal ganz spannend zum Beispiel, dass Vivinox, Diphenhydramin, als freiverkäufliches Schlafmittel, was doch ganz gerne mal eingenommen wird und gar nicht so ungefährlich ist, obwohl es eben freiverkäuflich ist.
Okay. Dann, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit Vivinox noch nie beschäftigt. Schieß los.
Also, vielleicht das Erste ist, man geht auf die Seite einfach und wenn man dann entweder den Wirkstoffnamen eingibt, also wir haben alle Substanzen immer nach Wirkstoffnamen hinterlegt, aber man findet auch die Handelsnamen oder zumindest die in Deutschland so gängigen Handelsnamen über die Suche sofort, dann kann man sich einmal die Substanz öffnen, also einfach Vivinox eingeben und dann den ersten Treffer auf Diphenhydramin öffnen und dann kommt man auf eine Überblickskarte, wo man erstmal Informationen findet zu, was sind so die typischen Symptome, nämlich in dem Fall eine anticholinerge Symptomatik, aber dann auch direkt Infos zu den Killern, also wenn das wirklich eine schwere Vergiftung ist, was würde diesen Patienten lebensbedrohlich gefährden? Das sind in dem Fall dann Krampfanfälle und Breitkomplex-Tachykardien, also Herzrhythmusstörungen durch eine Natriumkanalblockade. Mhm. Dann, was sind die gefährlichen Dosierungen und die Management-Schritte, also was man mit diesen Patienten machen soll. Zum Beispiel eben, dass wenn die Patienten anticholinerge Syndrome kriegen, man Physostigmin geben kann oder eben auch bei den Breitkomplex-Tachykardien oder halt breiten QS-Komplexen Natriumbicarbonat als Antidot.
Ich habe mir gerade parallel die Seite noch aufgerufen, damit ich es mir auch veranschaulichen kann. Wir werden das Ganze natürlich verlinken und dann die Möglichkeit geben, dass da jeder von euch auch gerne mal ein bisschen drin rumwurschteln kann. Okay, jetzt haben wir den Übersichtskasten gesehen. Was kann man jetzt noch machen?
Man kann dann weiter runterscrollen. Dann gibt es noch mal eine allgemeine Übersicht, also ein bisschen Fließtext, so wie halt in einem Lehrbuch. So, was ist wichtig, was ist ein bisschen Background. Dann der Wirkmechanismus ist erklärt, also für die Vergiftung der Mechanismus. Und dann kommen noch mal genauer gelistet die Symptomatik, wie der zeitliche Verlauf ist, also welche Symptome halt alle auftreten können oder so die häufigsten typischen Sachen eben, aber schon detaillierter eben, als das dann eben auf einen Blickkasten ist. Der zeitliche Verlauf, die Risikoeinschätzung nochmal etwas detaillierter, welche Diagnostik sinnvoll ist, zum Beispiel halt auch Kreuzreaktivitäten im Ustix und ähnliches. Und dann kommt nochmal der Notfallmanagement-Bereich, wo es dann nochmal wirklich im Detail das Management erklärt wird, immer nach der supportiven Therapie, der Giftelimination, spezifischen Maßnahmen und nochmal Rescue-Strategien und zum Schluss noch ein paar Informationen zur Disposition von den Patienten und eben das verlinkte Literaturverzeichnis. Muss man nicht immer alles lesen, aber wenn man eben spezielle, detailliertere Fragen hat, dann kann man da sich dann den entsprechenden Punkt öffnen und da nochmal genauer gucken, wenn man da eben wissen möchte, ja.
Vor allem sind da natürlich auch noch so wichtige Sachen dabei, dass es jetzt zwar bei der Risikostratifizierung nicht einfach aufgelistet ist, sondern auch ganz klar schon mal die Red Flags ausgearbeitet sind, dass man direkt weiß, auf was ich achten muss, weil dementsprechend, wie stressig die Situation im Alltag ist, habe ich auch gar nicht die Zeit, alles detailliert zu lesen. Aber auch da habt ihr sehr gut vorgebeugt. Ich finde es extrem spannend, ich finde es super gut aufgebaut und ich freue mich darauf, wenn das jetzt weiter gefüllt werden wird.
Oh ja, da freue ich mich auch drauf, denn das macht ja auch Spaß, wenn es dann vollständig ist und man auch mehr Informationen da finden kann. Und bin sehr gespannt, wie das Ganze so ankommt und wie wir das Projekt dann auch weiterentwickeln können. Es wird auf jeden Fall ein bisschen länger gehen. Also es wird jetzt nicht jeden Monat Schlag auf Schlag 50 Substanzen geben, sondern das wird eben kontinuierlich über die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre dann weiter aufgefüllt.
Es lohnt sich auf alle Fälle regelmäßig reinzuschauen. Große Empfehlung, wir werden das Ganze auch verlinken nochmal, aber ich glaube toxinfo.de kann sich ja auch jeder recht gut merken. Noch eine Abschlussfrage, die Seite ToxDocs, ist die damit Geschichte oder wird die auch weitergeführt?
Im Moment wird ToxDocs jetzt nicht aktualisiert, weil das eben keinen Sinn macht, jetzt doppelt Inhalte zu pflegen. Aber die wird jetzt erstmal noch online bleiben und natürlich auch mein privates Hobby und meine private Seite immer weiter bleiben.
Und dürfen wir dich in der nächsten Zeit nochmal anfragen, dass wir nochmal ein Tox-Thema uns raussuchen und hier etwas ausführlicher besprechen? Das ist immer gut, sowas vor Zeugen zu fragen.
Das machen wir gerne.
Das ist doch wunderbar. Also wenn ihr auch jetzt Ideen habt, was ihr gerne noch wissen möchtet, schreibt uns doch einfach und vielleicht packen wir das dann in eine der nächsten Folgen. Christoph, vielen Dank für deine Arbeit, vielen Dank für dieses tolle Projekt und wir freuen uns sehr darauf.
Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
So, das war es dann auch schon mit unserer letzten Folge des Jahres 2025. Dann, glaube ich, bleibt uns nur noch einen guten Rutsch zu wünschen und schöne Weihnachten und bis nächstes Jahr, oder?
Ja, Andi hat eben noch so schön, bevor wir hier diese Ansage gestartet haben, von den Fast-Trackies gesprochen, hat sich jetzt aber nicht getraut, es in die Ansage einzubauen. Deshalb
nee, das ist die Idee.
Von meiner Seite aus noch... Liebe Fast-Trackies, wir freuen uns auf euch im nächsten Jahr und Andi, wir sollten im nächsten Jahr die Ansagen nicht mehr so spät abends machen, da kommt nicht mehr so viel Gutes bei rum.
Ich glaube auch. Und lieber Cedric, schneide die Fast-Track-Keys raus, das ist ja peinlich. Aber in diesem Sinne,
also bis nächstes Jahr. Es liegt jetzt an dir, Cedric.
Gib immer 100%, nur nicht beim Blutspenden.